Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie durch den zweiten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum zweiten Petrusbrief. Zweiter Petrus, die ersten zwei Verse. Zweiter Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, du bist würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Wir beten dich an und wir danken dir von Herzen für dein wunderbares Wort und auch für diesen Brief, den wir jetzt studieren dürfen. Und wir bitten dich, dass wenn wir dein Wort hören, dass wir wachsen in der Erkenntnis von dir selbst und von dem großen Werk, das du hast an uns. Wir bitten dich, dass wir so wachsen in der Gnade und im Frieden, dass es uns immer reichlicher zuteil wird, was du so Wunderbares in jedem von uns wirkst, der an dich glaubt. Und Herr, so segne uns doch, wenn wir nun dein Wort betrachten, zur Ehre deines Namens allein. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Hier am Anfang des zweiten Petrusbriefes werden uns drei Fragen beantwortet. Die erste Frage ist, wer schreibt diesen Brief, also wer ist der Verfasser? Zweite Frage ist, an wen richtet sich diesen Brief, also wer sind die Empfänger? Und drittens, was wünscht der Verfasser den Empfängern, also was sollen sie erleben? Diese drei Fragen wollen wir uns heute Morgen anschauen. Also erstens, wer schreibt diesen Brief, wer ist der Verfasser? Vers 1, Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Simon, das ist der Vorname, der Name, den er von seinen Eltern erhielt, sein natürlicher Name. Und wir wissen, Simon war ein sündiger Mann, ein rauer Fischermann. Doch Christus trat in sein Leben hinein und Jesus schenkte ihm ein neues Leben, ein Leben in Vergebung. Ein Leben als Kind Gottes, als Christ. Und so gab er ihm einen neuen Namen. Er nannte ihn Petrus, Kephas, was der Fels bedeutet. Denn dieser Zeugendienst, den Petrus und auch die anderen übrigen Apostel tun sollten, sollte zum Fels, zur Grundlage für die weltweite Gemeinde Jesu werden. So lesen wir in Epheser Kapitel 2, Vers 20, da sagt Paulus zu der Gemeinde, ihr seid aufgebaut, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Simon schreibt diesen Brief nicht einfach als Simon, nicht einfach als Privatperson. Er schreibt ihn als Petrus. Nun, wer ist Petrus? Nun, Petrus führt noch mehr aus, wer er eigentlich ist. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Wer ist Petrus? Zuerst einmal, erster Linie, ist er ein Knecht Jesu. Man könnte vielleicht noch besser übersetzen, er ist ein gebundener Sklave Jesu. Petrus weiß, er gehört nicht sich selbst. Er gehört dem Herrn Jesus. Er ist sein Eigentum, er ist sein Besitz. Petrus ist ganz und gar dem Christus unterworfen. Er lebt nur zu diesem einen Zweck, nämlich als Sklave Jesu Christi den Willen seines Herrn zu tun und ihm zu gehorchen. Petrus war das in erster Linie, ein Sklave Jesu Christi. Bis ins hohe Alter diente er nicht sich selbst, sondern er erfüllte die Befehle seines Herrn und stand ihm alle Zeit zu Diensten. Sag, wäre das auch das Erste, das du über dich sagen könntest? Was wäre die erste Angabe, die du in Bezug auf deine Person machst? Sklave Jesu Christi? Kannst du so sprechen? Bist du ein Knecht, eine Magd des Herrn? Bist du sein Eigentum, ihn völlig unterworfen und völlig seinem Willen unterstellt, sodass du ihm gehorchst und dass du ihm dienst, dass du dazu lebst, deinem Herrn wohlzugefallen und seinen Willen zu erfüllen? Ist das der Fall in deinem Leben? Petrus war ein Knecht Christi. Doch, und das muss er zugleich hinzufügen, er war ein ganz besonderer Sklave Christi mit einer besonderen Funktion und Stellung. Petrus schreibt seinen Brief nicht als Privatperson, sondern als Knecht und Apostel Jesu Christi. Apostel bedeutet Gesandter. Das heißt, Petrus schreibt als offizieller Gesandter, als Stellvertreter, als bevollmächtigter Sprecher Jesu Christi. Petrus möchte, dass all seinen Lesern bewusst ist, er schreibt diesen Brief nicht einfach als Simon. Das ist kein Privatschreiben, sondern ein Schreiben von dem Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. Denn Simon ist der Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu. Das heißt, wer einen Apostel hört, hört in diesem Moment den Herrn Jesus Christus selbst. Ein Apostel ist der bevollmächtigte Sprecher des Herrn. Christus spricht durch seinen Apostel. Und so lasst uns darum, wenn wir diesen Brief studieren, ernst nehmen, was hier steht. Wir lesen Worte des Herrn Jesus Christus. Und wenn wir Sklaven des Herrn sind, dann wollen wir sein Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und eines musst du noch wissen. Simon Petrus, der Knecht und Apostel Christi, er schreibt diesen Brief am Ende seines Lebens. Weißt du, der Herr Jesus, der hatte dem Petrus einst prophezeit, dass Petrus einen Märtyrertod sterben sollte für seinen Herrn. Und das tat Petrus tatsächlich auch. Laut Überlieferung wurde der Apostel Petrus hingerichtet unter dem Kaiser Nero irgendwann kurz vor dem Jahre 68. Er starb als Märtyrer, vermutlich durch Kreuzigung. Und das nun musst du verstehen. Dieser zweite Petrusbrief hier ist tatsächlich sein Abschiedsbrief. So viel hat er doch geschrieben im ersten Petrusbrief darüber, dass man treu sein sollte im Leiden und in der Verfolgung, oder? Dieser Mann predigt das bloß, nicht nur bloß. Er lebt es. Er war ein echter, treuer Sklave Jesu Christi bis ans Ende. Er ging für seinen Herrn in den Tod. Schaut mal mit mir in 2. Petrus, Kapitel 1, Abvers 14. Petrus schreibt, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Verstehst du? Wer ist also der Verfasser? Es ist Simon, der Petrus, ja, der Knecht und der Apostel Jesu Christi, der am Ende seines Lebens steht und einen Abschiedsbrief schreibt. Er weiß, er wird bald in den Tod gehen für seinen Herrn, als Sklave, als treuer Sklave. Er möchte noch ein letztes Mal seine Leser an die Dinge erinnern, die er gelehrt hat. Und darum schreibt er diesen Brief. Seht ihr, wie kostbar und wie gewichtig dieses Schreiben ist. Ein Abschiedsbrief des Apostels Petrus, in dem wir die Worte unseres Herrn Jesus Christus hören. Darum wollen wir diesen Brief mit großer Aufmerksamkeit und großer Wertschätzung, Ernsthaftigkeit studieren. Aber nun zweitens. An wen richtet sich denn dieses Schreiben? Also wer sind die Empfänger? Nochmal Vers 1. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Wem? Nun denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir erfahren hier keinen Namen der Adressaten, noch eine Örtlichkeit, keine spezifische Gemeinde oder Person werden hier genannt. Aber das wissen wir, es handelt sich auf jeden Fall um ein Rundschreiben, denn später erhalten wir folgenden Hinweis. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1, was Petrus da sagt. Da heißt es, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Nun, dieser zweite Brief geht demnach an dieselben Menschen, die den ersten Brief empfingen. Wer waren noch gleich die, die den Brief empfingen, den ersten? Es war ein Rundschreiben an viele Christen an vielen verschiedenen Orten. Nun, Petrus führt uns in Vers 1 ja noch genauer aus, wer diese Menschen sind. Nochmal, Kapitel 1, Vers 1. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. An wen schreibt also der Apostel? An all jene, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Petrus schreibt also an Gläubige, nicht an Leute, die irgendwas glauben, sondern allein an solche, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Petrus spricht von einem Glauben, der ja mit uns empfangen wurde. Wen meint Petrus denn hier mit uns? Er nennt ja keinen Mitverfasser seines Briefes. Also wer ist denn hier uns? Nun, wir sehen das in Vers 16. Denn dort sagt der Apostel Petrus, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wer sind also wir? Wer ist mit wir gemeint? Die Apostel. Petrus spricht als Augenzeuge, als einer der Apostel. Und sie, die Apostel, haben einen Glauben empfangen an den Herrn Jesus Christus. Ein Zeugnis von Gott über den geliebten Sohn Gottes haben sie ein Zeugnis empfangen, diesen kostbaren Glauben. Nun, du kennst sicherlich diese Stelle in Matthäus Kapitel 16, wo Christus seine Jünger beiseite nimmt und sie fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Nachdem einerlei Antworten kommen, fragt er seine Jünger und sagt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Da lesen wir dann in Matthäus Kapitel 16, Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. So, Petrus antwortet hier in Matthäus Kapitel 16 stellvertretend für alle Apostel. Er war sozusagen der Sprecher der Apostel. Und er sagt, das ist unser Glaube, der Glaube, den wir empfangen haben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist also dieser kostbare Glaube. Doch schaut einmal, was der Herr Jesus hier zum Petrus sagt. Hat der Petrus diese Erkenntnis, diesen Glauben, den er dort hat, hat er den selber produziert? Ist das irgendwie, dass er das erkannt hat, wer Jesus ist? Ist das irgendwie seiner besonderen Beobachtungsgabe zuzuschreiben, seiner Intelligenz oder gar seines guten Herzens? Was sagt Christus, woher er diesen Glauben hat? Nochmal Vers 17 in Matthäus Kapitel 16. Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mit anderen Worten, Petrus, du hast diesen Glauben empfangen von Gott, dem Vater. Diese Erkenntnis kommt nicht von Fleisch und Blut. Du hast es dir weder selbst ausgedacht mit deinem Gehirn, noch hast du es von irgendeinem anderen Menschen erlernt, sondern dieser Glaube, diese Erkenntnis, die du dort empfangen hast, über den Sohn Gottes, diese rettende Erkenntnis, diesen rettenden Glauben, ist ein Geschenk aus dem Himmel. Mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und nun schreit Petrus, und wir kommen wieder zurück zu dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Das heißt, Petrus schreibt an alle die, die auch diesen gleichen Glauben empfangen haben wie er und die anderen Apostel. Und hier, ihr Lieben, hier lernst du etwas Entscheidendes, etwas, was außerordentlich wichtig ist. Glauben an Jesus Christus zu haben, ist eine Gabe. Man empfängt Glauben. Der Glaube kommt nicht aus dem Menschen heraus. Es ist nicht irgendwie ein Urvertrauen, das in uns schlummert, das wir nur wieder aktivieren müssten. Nein, die Heilige Schrift lehrt, dass wir von Natur aus ungläubig sind. Glaube muss von Gott aus dem Himmel empfangen werden. Und nun Achtung, denn Petrus schreibt das hier klipp und klar. Das Wort, das Petrus hier für empfangen benutzt, die den gleich kostbaren Glauben empfangen haben, dieses Wort ist ein besonderes Wort und es lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Es meint eigentlich wortwörtlich, durch das Werfen eines Loses empfangen. Also etwas wird dir durch ein Los zugeteilt. Was meint das? Also in Lukas Kapitel 1 lesen wir zum Beispiel, haben wir gemeinsam studiert, dass das Los geworfen wurde und es auf den Priester Zacharias fiel, sodass er den Tempeldienst verrichten musste, nach Gottes Vorsehung, und der Engel Gabriel begegnete ihm dort. Das Los fiel auf Zacharias. Oder in Apostelgeschichte 1 ist die Rede von Judas, dass er das Los empfing, Apostel zu sein. Das ist das gleiche Wort, was dort benutzt wird. Das heißt nicht, Christus hat das Los geworfen, um die Entscheidung zu fällen, wer jetzt Apostel wird. Nein, es meint, dass Judas ausgewählt wurde, von Christus Apostel zu sein. Er hat sich nicht selbst entschieden. Es ist ihm zugeteilt worden, nach Gottes Entscheid einer der 12 Apostel zu werden. Und genau das ist das Wort, das Petrus hier benutzt. Das Wort, das Petrus hier also für empfangen benutzt, meint mehr als bloß empfangen. Es meint, dir wurde etwas zugeteilt. Du hattest da nicht einmal Mitspracherecht. Es wurde dir zugeteilt. Die Griechen benutzten dieses Wort, wenn sie sagen wollten, ja, dir ist das durch die Götter oder durch das Schicksal zugeteilt worden, was dir da widerfahren ist. Verstehst du? Petrus will hier nicht sagen, dass das Los darüber geworfen wurde, wer nun glauben sollte und wer nicht. Er schreibt einen Brief, all jene, die nach Gottes souveränen, göttlichen Willen Glauben empfangen haben als Gabe. Es ist Gottes souveräne Zuteilung. Man erhält es nicht aufgrund von eigener Anstrengung oder Würdigkeit, sondern weil Gott es in seiner Souveränität entschieden hat, dass es einem zugeteilt wird. Es ist nicht unsere eigene Entscheidung, genauso wenig, wie wir das Ergebnis eines Loswurfes entscheiden können. Wie es in Sprüche Kapitel 16, Vers 33 heißt, im Gewandbau schüttelt man das Los, aber alle seine Entscheidung kommt vom Herrn. Sprüche 16, Vers 33. Verstehst du? Verstehst du? Petrus schreibt seinen ersten Brief an wen? Erinnerst du dich noch? Im Deutschen kommt das wieder leider nicht so gut rüber in den Übersetzungen, aber die Wortstellung im Griechischen ist tatsächlich ganz genau so. Es heißt, so beginnt 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Ja? Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Auserwählten. So ist die genaue griechische Wortreihenfolge. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Erwählten. An wen ging der erste Brief? An die Erwählten. An wen schreibt er seinen zweiten Brief? Die, die nach Gottes souveränen Ratschluss Glauben empfangen haben an seinen Sohn. Er schreibt an solche, die erlebt haben, was er selbst erlebt hat. Nämlich Fleisch und Blut haben es ihnen nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel hat es ihnen geschenkt. Und so ist es bei jedem Christen. Wir haben alle, allesamt, wir alle, den gleichen, denselben Glauben empfangen. Glaube ist eine souveräne Gabe Gottes. Er entscheidet, wem er Glauben schenkt. Es ist kein Werk, keine Fähigkeit des Menschen, sondern eine Gabe, die Gott verleiht, wem er will. Manche meinen ja, ihr Glaube wäre ein Geschenk an Gott. So, Gott, schau doch mal, ich schenke dir Glauben. Ich vertraue dir. Mein Glaube an dich, Gott, schau, ich schenke dir meinen Glauben. Nein, du irrst dich. Es ist genau umgekehrt. Gott schenkt dir den Glauben an sich. Es ist eine Gabe, die Gott dir verleiht. Die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist und das Vertrauen auf diesen Christus, kurzum Glaube, ist Gottes souveräne Gnade. Er teilt es aus, wem er will. Darum, ihr Lieben, ist dieser Glaube auch kostbar. Kostbar. Das ist nicht irgendwas, was jeder Mensch mal so für sich selber machen kann. Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Wir Christen haben einen gleichen Glauben empfangen wie die Apostel. Und dieser Glaube ist gleich kostbar. Es ist kein anderer Glaube, kein weniger wertvollerer Glaube, sondern der gleich kostbare Glaube, ein unvergleichlicher Schatz. Sag, was könnte denn wertvoller sein als das? Christus zu kennen und Christus zu haben. Das heißt, ihn im Glauben zu erkennen durch Offenbarung, wer er ist, und diesen dann vertrauensvoll zu empfangen. Das ist Glaube. Der Glaube an Christus ist überaus unermesslich kostbar, denn durch den Glauben empfangen wir den Kostbaren, den Schatz Jesus Christus, unser Ein und Alles, und in ihm sind wir gesegnet mit jeder Segnung, die es nur irgendwie gibt in den Himmeln. Erkennst du das kostbare Geschenk, das Gott dir souverän zugeteilt hat? Erkennst du, wie kostbar es ist, dass du glauben darfst? Schätzt du das? Jubelst du darüber? Dankst du dem Herrn? Oder klopfst du dir selbst auf die Schulter dafür, dass du glaubst? Und gratulierst dir? Jesus sprach nicht zu Petrus, gratuliere dir, dass du glaubst. Er sagt, glückselig bist du. Denn mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Sag, schätzt du den Glauben, den du hast, diese Gabe? Weißt du, alles andere verblasst neben dieser Gabe. Es gibt keine größere Freude, als glauben zu dürfen. Jesus zu kennen und Jesus zu haben, dies ist das herrlichste Los in der Welt. Ein Los, das dir zuteil wurde durch die souveräne Austeilung des Herrn. Und auch das musst du wissen. Du wirst umso dankbarer sein für diese Gabe des Glaubens, wenn du dir bewusst machst, dass du dir dieses Geschenk gar nicht verdient hast. Das heißt, Gott hat dich nicht auserwählt zum Glauben, weil er irgendwie in die Zukunft schaut und gesehen hatte. Du wirst würdig sein, den Glauben zu empfangen. Nein, warum teilte Gott das Geschenk des Glaubens aus? Warum hast du es empfangen? Petrus sagt es uns in Vers 1. Nochmal, Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Du hast Glauben empfangen? Wie? Wie? Durch, oder man könnte auch sagen, in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Das heißt, wir haben den Glauben nicht empfangen durch unsere eigene Gerechtigkeit, als sei der Glaube eine Belohnung, weil wir des Glaubens würdig uns erwiesen haben, durch ein gerechtes Leben, das wir geführt hätten. Nein, der einzige Grund, warum uns Ungläubigen, Unwürdigen und ungerechten Sündern rettender Glaube verliehen worden ist, ist dieser. Allein wegen der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Was heißt das? Nun, zunächst einmal möchte ich euch daran erinnern, dass es im Griechischen eine grammatische Regel gibt, die Granville-Sharp-Regel. Die besagt, wird ein Artikel benutzt bei zwei Substantiven, beschreibt es ein und dieselbe Person. Leichter ausgedrückt, der Apostel Petrus nennt hier tatsächlich den Herrn Jesus unseren Gott und Retter. Hier sind nicht zwei Personen gemeint, sondern ein und dieselbe. Jesus Christus ist unser Gott und Retter. Das ist, was der Apostel Petrus hier sagt. Christus ist unser Gott. Er ist unser Retter. Und wie hat er uns gerettet? Durch seine eigene Gerechtigkeit. In Christus ist Gott als Retter erschienen, um vollkommen gerecht zu leben. Um das gesamte Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen und den Willen seines Vaters zu tun. Und er ist gekommen, um die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und er ist zu unserer Rechtfertigung auferstanden nach 3 Tagen. Allein auf dieser Gerechtigkeit Jesu Christi, allein auf Grundlage seiner Gerechtigkeit, erhalten wir Ungerechte, Ungläubige, Sünder die Gabe des Glaubens. Es ist alles sein Verdienst, weil er, der Gerechte, unser Gott und Retter, alles für uns getan hat. Der Glaube, der uns geschenkt wurde, ist darum unermesslich kostbar, weil es Gott so viel gekostet hat, ihn uns zu schenken. Unser Gott Christus musste als Retter in diese Welt gehen, um sein gerechtes Leben zu opfern, damit wir ungerechte Sünder rettenden Glauben empfangen können. Eine Gabe, die wir eigentlich nicht verdienen. Seine Gerechtigkeit hat sie uns verdient. Nein, es ist nicht unser Verdienst, noch unser Bemühen, unsere Fähigkeit, unsere Würdigkeit oder Gerechtigkeit, sondern Christus, unser Gott, unser Retter, hat sein gerechtes Leben für uns geopfert, auf das uns dieses unermesslich kostbare Geschenk zuteil wird, zu glauben, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Sag, wenn du all das hörst, erfüllt das dein Herz nicht mit tiefem Dank, mit Lobpreis und Anbetung? Sprichst du nicht gepriesen, sei mein Gott und Retter Jesus Christus für seine Gerechtigkeit, für sein Opfer für mich, auf das mir ungerechten, ungläubigen Sünder Glauben verliehen wird? Allein auf Grundlage seiner Gerechtigkeit und nicht meiner eigenen. Nun, lasst uns noch drittens schauen, was der Apostel denen wünscht, die diesen, denselben kostbaren Glauben mit ihm, mit den Aposteln teilen und empfangen haben. Drittens und letztens, was wünscht der Schreiber den Empfängern? Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Was für wunderbare Worte. Petrus weiß, dass all jene, die den Glauben empfangen haben, dass sie auch Gnade und Friede haben von Gott, dem Vater und dem Sohn. Also wem Gott Glauben schenkt, den schenkt er darin auch Gnade und Frieden. Jeder, der glaubt, dem wurde schon Gnade und Friede zuteil. Gnade, das bedeutet, dass wir nun Gottes ganze Gunst erleben. Dieses Wort Gnade, das haben die Griechen zum Beispiel benutzt, um das auszudrücken, was da geschieht, wenn ein König, ein Herrscher sich über einen Untertanen einfach erbarmt und ihn Freundlichkeit erweist, seine Gunst, die Gunst des Königs erweist, sodass er ihm sein Wohlwollen, seine Hilfe erweist, sodass er seine Macht gebraucht, um seinem Untertanen Gutes zu tun und ihm beizustehen. Ja, ein Mensch, der Glauben empfangen hat, hat damit Gottes Gnade empfangen. Das heißt, Gott hat sich von seinem Thron herabgeneigt zu jemandem, der es nicht verdient hat, um seine unverdienste Gunst an ihn zu erweisen, sein ganzes Wohlwollen, seine ganze Güte, seine Freundlichkeit, die Fülle des Segens. Ja, und wenn du diese Gnade hast, dass nun der König aller Könige mit dir ist, dann hast du auch Frieden. Denn Jetzt brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Der König ist auf deiner Seite. Er ist mit dir. Du brauchst dich weder zu sorgen, noch ängstlich zu sein, noch zu verzagen. Du hast Frieden mit dem König. Du bist mit ihm verbunden. Du gehörst zu ihm. Du darfst mit ihm sitzen, auf seinem Thron, sagt er. Du kannst getrost sein und ruhigen Herzens. Also wie deine Lebensumstände auch immer aussehen mögen, wie groß die Gefahr und die Sorgen auch sein mögen, der König ist mit dir und du gehörst zu seinem ewigen Königreich. Sei unbesorgt, fürchte dich nicht, habe tiefen Frieden in dir. Wer Glauben empfangen hat, der wird darum auch Gnade und Frieden haben. Petrus weiß, dass jeder Christ Gnade und Frieden schon empfangen hat. Er weiß aber auch, dass uns all das immer reichlicher zuteil werden muss. Es muss zunehmen in unserem Leben. Darum Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Es ist euch schon zuteil, aber es soll immer reichlicher werden in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Ja, Petrus beantwortet uns tatsächlich hier diese Frage, wie empfängt man denn mehr Gnade und mehr Frieden? Wie wird es einem immer reichlicher zuteil? Wie? Allein in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das heißt, in oder durch die Erkenntnis von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unseren Retter, unseren Herrn. Hierin wird dir Gnade und Friede immer reichlicher zuteil. Das heißt, je mehr du Gott kennenlernst, je mehr du ihn erkennst, desto mehr wirst du auch seine Gnade erkennen, desto mehr wird dein Herz davon erfüllt und desto mehr wird auch der Friede Gottes dein Herz erfüllen. Das Wort, das Petrus hier benutzt für Erkenntnis, also in der Erkenntnis Gottes und Jesu, das Wort, das er hier benutzt, ist nicht das einfache Wort für Erkenntnis, es ist das Wort für Erkenntnis, nur noch verstärkt im Griechischen. Was bedeutet, er redet hier von tiefgründiger, umfassender Erkenntnis. Nicht bloß kennen, sondern wirklich kennen. Wirklich kennen. Tiefgreifendes Vertrautsein mit Gott, mit seinem Wesen, seinem Willen, seinem Wort. Gott selbst mehr und mehr zu verinnerlichen. Tiefgreifende Erkenntnis, die dann tiefgreifenden Einfluss hat auf dein gesamtes Leben. Umfassende, tiefgehende Erkenntnis. Ja, worum geht es also? Im ganzen Christsein. Darum, unseren Gott zu kennen. Und zwar tiefgehend, vertraut mit ihm zu sein. Ihn immer besser kennenzulernen. Darum dreht sich alles. Gott zu kennen und darin mehr und mehr Gnade und Frieden zu empfangen. Erkennt man Gott mehr, erfährt man auch mehr die Realität und die Kraft seiner Gnade und seines Friedens. Und ich hoffe, es fällt dir auf, denn das ist das große Bestreben unserer Gemeinde. Das ist unser Ziel, dass du die Erkenntnis Gottes hast und Jesu, unseres Herrn, dass du darin wächst und zunimmst. Darum dreht sich alles, darum drehen sich alle Predigten. Gott besser zu erkennen, sein Willen, sein Wesen und dadurch immer mehr erfüllt zu sein, Gnade und Frieden. Jeder soll Gott, den Vater und den Sohn besser erkennen und dadurch mehr und mehr seine Gnade und seinen Frieden erfahren. Es geht alles darum, vertraut mit Gott zu sein, innige, vertraute Gemeinschaft mit ihm zu haben. Denn aus tiefgreifender Gotteserkenntnis strömt tiefgreifende Gnade und Frieden. Mangelt es dir vielleicht daran? Würdest du vielleicht sagen, dass du einen Mangel an Gnade Gottes in deinem Leben hast? Also hast du einen Mangel an Bewusstsein dafür, ja, seiner Liebe und seiner Zuwendung, seiner Freundlichkeit, seiner Güte in allen Dingen? Mangelt es dir an einem Bewusstsein dafür, dass der Herr wirklich mit dir ist, mit seiner ganzen Gunst, mit seiner Gnadenhilfe, und zwar in allen Bereichen deines Lebens? Mangelt es dir daran, dass du auch mehr und mehr lebst aus dieser Gnadenhilfe des Herrn in allen Bereichen deines Lebens? Durch seinen täglichen, gnädigen Beistand und seine Gnadenkraft und Hilfe, ein Leben zu führen, zu seiner Ehre allein? Mangelt es dir an dieser Gnade? Mangelt es dir vielleicht auch an Frieden? an Frieden in allen Umständen? Ist es ständig so, dass du Sorgen und Kummer hast? Mangelt es dir an Frieden? Bist du häufig unruhig und verzagst du und bist du verzweifelt? Empfindest du häufig nicht diesen Frieden zwischen dir und Gott und auch deinen Geschwistern? Hast du häufig Streit und bist du aufgewühlt und so weiter und so fort? Nun, was musst du tun? Was musst du tun? Die Antwort ist allein diese. Du musst Gott mehr kennenlernen. Du musst vertrauter mit Gott werden. Sein Wesen, sein Wort, sein Wille muss mehr und mehr dein Herz erfüllen. Du musst Gott mehr kennenlernen. Denn je mehr du ihn kennengelernt hast, desto größer wird auch dein Vertrauen auf seine Person, dein Glaube. Und je größer dein Glaube wird, desto mehr werden dir Gnade und Frieden reichlicher zuteil werden. Kurzum, mehr erkennen heißt mehr zu empfangen. Mehr zu erkennen von Gott heißt mehr zu empfangen. Gnade und Frieden sind euch schon zuteil geworden. Aber wir müssen immer mehr daraus schöpfen und immer mehr empfangen. Das heißt, je tiefgreifender du Gott kennenlernst, desto tiefer wird die Gnade und der Friede sein in deinem Leben. Das wünscht uns der Apostel Petrus. Das wünscht er allen Christen. Und möge das auch der Fall sein bei uns. Mögen wir durch das Studium dieses Briefes, ja des Wortes Gottes, wachsen in dieser Erkenntnis. Und mögen dir darum Gnade und Frieden immer reichlicher zuteil werden. Und darum lasst uns jetzt auch das heilige Herrenmahl feiern, denn das Abendmahl soll gerade dazu dienen, dass du tiefgreifende, vertraute Erkenntnis des Herrn hast, dass du ihn verinnerlichst im Glauben. Dir wird hier neu vor Augen gestellt, dass unser Gott und Retter, Jesus Christus, sein gerechtes Leben für uns opferte. Warum denn? Damit wir ungerechte Sünder das kostbare Geschenk des Glaubens empfangen, eben damit wir ihn kennen und uns so ewig Gnade und Frieden zuteil wird, in vertrautester Gemeinschaft mit ihm, mit dem König. Wir kommen an seinen Tisch, um mit ihm zu speisen. Lasst uns in diesem Abendmahl auf unseren Gott und Retter schauen, im Glauben, in den Glauben, den er uns selbst geschenkt hat. Und lasst uns im Gebet kommen. Wir haben zur Zeit des Abendmahls immer so viel Zeit, wo wir einfach nur still sind. Verschwende diese Zeit doch nicht, sondern suche dem Herrn im Gebet, nutze diese Zeit und danke dem Herrn doch für diesen Glauben, den du heute noch hast. Herr, danke, dass ich dich kennen und dass ich dich haben darf, dass du mir diesen Glauben zugeteilt hast, obwohl ich diesem Glauben gar nicht würdig bin. Und flehe gleichzeitig, Herr, lass mich dich tiefer erkennen. Lass mir deine Gnade und deinen Frieden doch reichlicher zuteil werden, denn ich habe so viel Mangel in meinem Leben. Füll mich neu, lass mich dich neu sehen, auch jetzt im Abendmahl schmecken, wie freundlich du bist. Und füll mich neu mit Gnade und Frieden. Und möge der Herr das an uns tun, zur Ehre seines Namens. Denn gepriesen sei unser Gott und Retter, Jesus Christus. Amen. Amen.